So, nochmal die Erläuterung für unsere Gäste. Wir haben vor 5 Minuten erfahren, dass Sascha, dass Martin Wolf abgesagt hat und heute nicht erscheinen kann. Aber wir haben einen Spezialisten über dynamische Bandbreite aus unserer Universität hier, der bereit ist, einen Vortrag, den er vor einigen Tagen, Wochen gehalten hat, auch hier nochmal darzubieten. Ist natürlich jetzt deutlich mehr improvisiert, ist aber ein sehr, sehr nahe dabei liegendes Thema. Also die Probleme, ich hätte beinahe gesagt, dynamische Bandbreitenverschwendung, nein, dynamische Bandbreitenbeschränkung, werden wir hier genauso gut hören können. Der Jan Horbach hat das in Chemnitz, in der TU Chemnitz eingeführt, und das Umfeld der TU Chemnitz ist in so einem, auf so einem Gebiet deutlich härter als in einer Schule, wo man Schülern noch relativ leicht die Vorteile oder Nachteile nahebringen kann, sind Studenten deutlich wehrhafter. Und eine große Gruppe von Studenten, die in den Wohnheimen damit konfrontiert wird, dass ihre Bandbreite beschränkt wird, weil wir es uns einfach nicht leisten können, reagiert ganz anders als eine Gruppe Schüler. Und Jan Horbach hat nicht nur das technische Problem gelöst, er hat es auch geschafft, eine positive Stimmung gegenüber dieser Technik innerhalb der TU Chemnitz zu erzeugen. Und das ist eine Sache, die man aus Sicht der Universität nicht genug honorieren kann. Wir lösen jetzt noch die letzten technischen Probleme. Wir waren hier auf Laptop vorbereitet. Der Vortrag von Jan Horbach liegt auf dem Filesystem der TU Chemnitz in einem Home-Verzeichnis. Deswegen nutzen wir den hier vorhandenen Computer, der jetzt noch nicht vorbereitet war, weil die Technik gestern Abend für andere Zwecke benutzt wurde. Wir werden innerhalb von 5 Minuten, denke ich, die letzten 2, 3 Kabel besorgt haben und hier eine Präsentation bieten können. Für die 5 Minuten bitte ich um Verständnis und noch etwas Geduld. So, der Jan muss sich noch ein kleines bisschen vorbereiten für die, die jetzt noch reingekommen sind. Martin Wolf hat vor mittlerweile 7 Minuten abgesagt. Wir haben das nicht gewusst, waren selbst etwas überrascht, es tut uns sehr leid. Aber wir haben einen Spezialisten, der TU Chemnitz, der zufällig einen sehr nahe dabei liegenden Vortrag vor ein paar Tagen oder Wochen gehalten hat hier. Und er ist bereit, das nochmal zu tun, Jan Horbach. Leider liegt der Vortrag nicht mehr innerhalb der TU Chemnitz. Und Jan muss den Vortrag noch von seinem Home-Verzeichnis herholen. Wir sehen ja also, wie mit Secure Shell ein fremder Rechner adressiert wird, in das passende Verzeichnis gewechselt wird. Wer viel macht, hat natürlich auch sehr viele Verzeichnisse, und wer schon mal eine Datei gesucht hat, die er seit ein paar Wochen nicht mehr gebraucht hat, weiß das, dass man das nicht immer sofort findet. Aber Sie werden Verständnis dafür haben, wenn Sie auf einer Konferenz sind und 5 Minuten vor Ihrer Zeit erfahren, dass Sie jetzt dürfen, dann werden Sie vielleicht auch erstmal suchen müssen, was Sie jetzt alles brauchen. Es wird ein Verzeichnis auf ein Public-HTML-Verzeichnis gelinkt. Public-HTML heißt, dass dort der Webserver freien Zugriff hat. Der Webserver kann also diese Daten dann als www-Seiten herausreichen als HTML-Seiten, und die können wir in unserem Browser hier darstellen. Der Browser wird gestartet, hat noch eine Akzeptanzabfrage gestellt. Jan gibt den URL des Servers ein, auf dem er seine Daten deponiert hat. Das Campusnetz hat die Möglichkeit, Zugriffe nach außerhalb zu erlauben. Der Firewall würde nur in die Gegenrichtung Verbindungen untersagen. Es ist ein URL, der offenbar an ein privates Home-Verzeichnis verweist, das die da anders erzählte, HJA.
Jan Horbach ist fertig. Wir danken ihm ganz doll, dass er bereit ist, jetzt hier für uns aufzutreten. Hört man dich durchs Mikro? Bitte.
Okay, ich hoffe, man kann mich halbwegs gut verstehen. Ja, da der Martin Wolf heute leider nicht konnte, sag's nochmal, halte ich im Vortrag, den ich im November zur DFN-Tagung gehalten habe, weil der kommt dem, was der Martin erzählen wollte, doch schon relativ nahe und ist auch von Grundlagen her ist noch ein bisschen was mit enthalten. Ich werde erst ein bisschen was zu Quality of Service allgemein sagen, dann was es in Linux da für Möglichkeiten gibt, dann wie wir das hier im Studentennetz angewendet haben, was wir da gemacht haben, wie wir es realisiert haben, und auch ein bisschen was zu den Einsatzerfahrungen, die wir da gewonnen haben, mit erzählen. So, die Motivation überhaupt, die wir hier hatten am Studentennetz, war, dass wir nur ein bestimmtes maximales Transfervolumen pro Monat zur Verfügung gestellt bekommen vom Deutschen Forschungsnetz. Und also die gesamte Uni. Davon kriegt CSN einen bestimmten Anteil und der darf natürlich pro Monat nicht überschritten werden. Weiterhin darf dieser Datenverkehr natürlich auch nur für Forschung und Lehre verwendet werden. Also für Spiele oder Peer-to-Peer-Tools soll eigentlich nicht verwendet werden. Das heißt, wenn man eine höhere Menge braucht, dann müsste man das auch mit Forschung und Lehre begründen und nicht einfach nur, wir brauchen mehr. Am Anfang gab es eine harte Beschränkung der Datenmenge pro Nutzer. Das heißt, ein Nutzer hatte pro Tag so und so viel Megabyte, die er ziehen durfte. Hat er es überschritten, hat er eine Verwarnung bekommen. Und bei nochmaligen Überschreiten wurde für eine bestimmte Zeit vom Netz getrennt. Das wurde im Studentennetz von 2000 bis 2001 eingesetzt und hat auch ein paar Probleme mit verursacht. Zum Beispiel, wenn man doch mal größere Datenmengen benötigt hat, wenn man von externen der Uni was ziehen musste, musste man das beantragen, das war nicht so einfach. Und es gab auch das Problem, dass diese Limits, die es gab pro Tag, auch ausgenutzt wurden. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ich habe doch heute erst 100 Megabyte gezogen, 250 stehen mir zu, warum soll ich das nicht noch ausnutzen? Warum soll ich die noch nicht voll machen? Und sehe ich gerade, der Vortrag ist doch ein bisschen anders aufgebaut, als ich gedacht habe. Also da sage ich ganz kurz noch was zum CSN allgemein. Ich hatte halt das Ziel, die privaten Wohnheimrechner an das Campusnetz anzuschließen. Das ging 1994 los. Und derzeit, also Stand letztes Jahr, waren es etwa 1700 Nutzer. Es dürften mittlerweile vielleicht auch schon ein paar mehr sein. Und alle Wohnheime sind an dieses Netz angeschlossen. Hier sieht man mal ein paar von den Wohnheimen. So, zu den Realisierungen komme ich ja nachher noch. Jetzt erstmal allgemein, was zu Quality of Service. Das bedeutet erstmal nichts weiter, als dass man verschiedene Verkehrsklassen oder auch Services genannt unterscheidet und unterschiedlich behandelt. Quality bedeutet hierbei zum Beispiel eine verlässliche Datenlieferung. Das heißt, die Pakete, die sollten auch wirklich ankommen. Oder garantierte Bandbreiten, was zum Beispiel für Videodatenströme interessant ist. Und auch eine minimale Verzögerung. Service hingegen bedeutet oder klassifiziert die verschiedenen Arten von Anwendungen. Man kann das zum Beispiel über die Protokolle machen, also HTTP, FTP oder auch allgemeiner Videoübertragung oder Fileübertragung oder so. Das ist also sehr weit gefasst. Einsatzgebiet dieses Quality of Service ist dann eben zum Beispiel kurze Antwortzeiten für Managementdaten zu garantieren. Das heißt, wenn irgendwo ein größerer Download im Gange ist, möchte ich trotzdem zum Beispiel per Secure Shell oder SNMP auf den Rechner kommen und da was managen können, ohne von diesem Download behindert zu werden. Oder auch eben eine stabile Bandbreite für Videodaten oder was dann eben für Geschäftsanwendungen wichtig ist, die dürfen nicht behindert werden, wenn es zum Beispiel da kritische Anwendungen gibt. Probleme, die man bei der Umsetzung von Quality of Service hat, sind zum einen, dass die Netzwerkcharakteristiken vorhersagbar bleiben müssen. Zum Beispiel die Round-Trip-Time eines Pakets ist wichtig für die Berechnung von TCP-Timeouts. Die sollten also weiterhin so bleiben, wie sie sind und nicht durch die Quality-of-Service-Maßnahmen grundlegend geändert werden. Ein weiteres Problem ist, dass das lastabhängige Routing noch nicht sehr ausgereift ist. Das heißt, Routing ist weitestgehend noch zielbasiert. Das heißt, die Route wird dahingehend gewählt, wohin man möchte. Und nicht, wie die Last auf dem Netz ist oder wer der Absender ist. Ja? Das ist schon noch also allgemein. Also es wird gemacht teilweise jetzt schon, aber so das normale Routing ist schon noch so, soweit ich weiß. Ja, und dann hat man noch ein Problem wegen der Asymmetrie des Weges. Das heißt, Hin- und Rückweg müssen nicht notwendigerweise identisch sein. Das heißt, eine Quality-of-Service-Maßnahme, die in die eine Richtung gilt, muss nicht notwendigerweise auch auf dem Rückweg gelten. Sodass man das vielleicht in eine Richtung garantieren kann, in die andere aber nicht. Zum Beispiel bei Videokonferenzen wäre das dann ziemlich nachteilig. Ja, Was weiterhin zu bemerken ist, dass die Quality of Service Maßnahmen meist nur in Überlastsituationen überhaupt bemerkbar sind. Das heißt, solange alles gut geht, sind die eigentlich nicht wichtig und auch nicht bemerkbar. Es stellt also so eine Art Versicherung gegen Netzengpässe dar. Das heißt, wenn es dann doch mal eng wird, dann braucht man die Maßnahmen, aber dann sind es manchmal auch doch ein bisschen kontraproduktiv. Und der Aufwand, den die Netzbetreiber damit haben, der ist auch nicht zu unterschätzen. Das Zeug muss ja erstmal eingerichtet werden. Und die Folgen sind zumindest am Anfang auch ziemlich schwer abschätzbar. Das heißt, wenn man die Maßnahmen ergreift, weiß man erstmal noch nicht genau, was passiert. Und sobald man das noch messen will, hat man natürlich eine zusätzliche Beeinflussung, die das Ergebnis, was man da erhält, auch verfälschen. Was wir im Studentennetz gemacht haben, wir haben da sozusagen eine neue Anwendungsdomäne dafür erschlossen, nicht so sehr dann auf dem Netz die Qualität der Übertragung zu garantieren, sondern eher eine Einschränkung des Ressourcenverbrauchs vorzunehmen. Das ist auch ungefähr das, was der Martin Wolf in Flöhr im Gymnasium gemacht hat, soweit ich weiß. Ich habe da mal kurz mit ihm drüber gesprochen. Und hier war eben, bei uns war das Ziel, eine möglichst intelligente Bandbreitenbegrenzung für einzelne Gruppen vorzunehmen, also für einzelne Nutzergruppen. So, noch ein bisschen weiter zu Quality of Service allgemein. Es gibt da zwei verschiedene Grundströmungen. Das eine sind die Integrated Services, die werde ich jetzt ein bisschen außen vor lassen. Ganz kurz nur, die beinhalten eher die Sicherstellung der Ansprüche von einem Endpunkt zum anderen. Also man fordert eine gewisse Leitung an, die gewisse Eigenschaften hat und die stellt dann eben die Quality, die man braucht, zur Verfügung. Das ist für das, was wir gemacht haben, nicht ganz so relevant gewesen. Eher dann die differenzierte Services. Dort geht es darum, in den Endpunkten verschiedene Serviceklassen zu definieren. Die werden durch unterschiedliche sogenannte Queuing-Disziplins behandelt. Das heißt, ein Paket, normalerweise kommt das in die Output-Queue auf dem Rechner und wird dann nach und nach rausgeschickt. Und hier ist das Ziel nicht bloß einfach eine FIFO-Queue, also was zuletzt reinkommt, kommt dann auch zuletzt vorne wieder raus, zu benutzen, sondern auch andere Möglichkeiten zu bieten, auf die werde ich dann noch ein bisschen eingehen. Die Festlegung, wie gesagt, geschieht an Endpunkten oder beim Provider zum Beispiel, weil nicht jeden Endkunde kann man das zumuten, da irgendwas einzurichten. Und die Klassifizierung, die dort vorgenommen wurde, die wird im TOS-Byte mitgeführt. Das wird hier allerdings, heißt hier allerdings nicht Type of Service Byte, sondern differenzierte Services Code Points, ist aber letztendlich dasselbe Byte im IP-Header. Der Vorteil hiervon ist, skaliert ein bisschen besser als InServe, weil nur im Endpunkt das vorgenommen werden muss. Der Nachteil davon, es ist eher statisch. Also es gibt kein so ein Protokoll wie beim InServe, was solche Leitungen reserviert oder solche bestimmten Anforderungen. Ja, dann die verschiedenen Algorithmen, die man dort einsetzen kann. Das sind zum einen so das übergeordnete Begriff des Traffic Shaping. Hier hat man sich das Ziel gesetzt, die Menge und Rate des Datenverkehrs zu kontrollieren, um zumindest den Anschein von vorhersagbarem Verhalten zu bekommen. Das heißt, so ganz vorhersagen kann man es trotzdem nicht, aber zumindest so halbwegs. Es gibt da zwei Ausprägungen. Das eine ist der Leaky Bucket. Dort kommen die Pakete alle in so eine Art Eimer oder eben auch Queue. Und wenn dann ein bisschen mehr kommt, als dort definiert ist, als Obergrenze, dann läuft der Puffer über und neue Pakete werden dann einfach gedroppt. Der Nachteil dabei ist, wenn man doch genügend Bandbreite hat, werden die Nutzer unnötig eingeschränkt. Gibt es dann noch den Token Bucket. Dort wird nicht der Datenverkehr an sich in dem Eimerchen gespeichert, sondern eine gewisse Menge von Tokens. Das heißt, für eine gewisse Menge von Datenbytes existiert ein Token und das Token wird dann immer wenn kein Datenverkehr kommt, in den Eimer getan. Das heißt, es ist vielleicht vergleichbar mit dem Sparen von Geld. Das heißt, wenn man gewisse Zeit nichts ausgibt, kann man immer eine Münze in sein Sparschwein tun und irgendwann mal, wenn man was rausschicken will, nimmt man halt da was raus aus diesem Sparschwein oder aus dem Portemonnaie oder wo auch immer Und wenn man eine größere Anschaffung hat, kann man auch mal mehr als Obergrenze definiert ist, dort rausnehmen. Das heißt, hier, wenn genügend Bandbreite da ist, können auch Traffic Bursts stattfinden, ohne dass die Nutzer eben zu sehr behindert werden. Ja, es gibt noch verschiedene Arten von gewichteten Queuing oder bevorzugten Queuing. Das heißt nicht nur die FIFO, die dann, wo die Daten einfach der Reihe nach behandelt werden, sondern auch priorisiert. Das Wichtigste hierbei ist das Class-Based Queuing. Dort kann ich die Bandbreite hierarchisch auf Klassen verteilen. Die Klassen werden im Baum angeordnet und die Bandbreiten zwischen den einzelnen Klassen können auch verborgt werden. Hier gibt es eine gewisse Art von Fairness, das heißt, jede Klasse wird behandelt, auch die niedrig priorisierten, während das in den ersteren Algorithmen nicht unbedingt der Fall sein muss. Dort kann es schon mal vorkommen, wenn nur hochpriorisierte Klassen da sind, dass die niedrig priorisierten überhaupt nicht mehr drankommen, sondern quasi verhungern. Das ist das, was wir am Anfang dann auch im Studentennetz eingesetzt haben, diesen Algorithmus. Wir haben mittlerweile eine Alternative gefunden, die noch ein bisschen besser funktioniert, ein bisschen performanter ist. Das ist der Hierarchical Token Bucket. Der funktioniert aber prinzipiell ähnlich. So, wie wird das nun in Linux realisiert? Ab dem Kernel 2.2 oder den späteren 2.1er Kerneln wird dieses Quality of Service im Linux-Kernel unterstützt. Zum Management dieser verschiedenen Queuing-Disziplins und Algorithmen gibt es ein Kommandozeilentool, nennt sich TC für Traffic Control. Und um das nutzen zu können, muss man vorher den Support für Quality of Service im Kernel aktivieren, unter Networking Options, QoS and/or Fair Queuing. Und dort kann man die benötigten Algorithmen als Modul auswählen oder auch fest einkommandieren, ganz wie man das will. Wenn man sie als Module ausgewählt hat, muss man sie natürlich vor der Nutzung laden. Also die werden nicht automatisch geladen, sobald man versucht, da was in der Richtung zu benutzen, sondern es muss explizit geschehen. Dieses Q-Disk hier ist nur ein Platzhalter für die spezielle Queuing-Disziplin und dieser Classifier, da komme ich dann noch drauf, was das ist, auch nur ein Platzhalter für den Filter, den man dort einrichtet. So, als ersten Schritt, also wenn man das Modprobe als nullten Schritt bezeichnen würde, die Zuweisung der Queuing-Disziplin. Das geschieht durch den Aufruf, der hier unten zu sehen ist. Wichtig hierbei ist, dass man das Netzinterface angibt, also in dem Fall ETH0. Dann dieses Root, was hier steht, bedeutet, es ist wirklich in dem Baum, den ich vorhin schon angesprochen habe, die Wurzel praktisch und bekommt das Handle 1. Hier sagt man noch, was für eine Queuing-Disziplin man haben möchte. Hier habe ich mal aufgeschrieben, was es so alles gibt. Das ist vielleicht nicht ganz so interessant. Das kann man dann auch mal in Ruhe nachlesen. Und hier sagt man halt, man möchte das TBQ haben. Die Bandbreite des Netzinterfaces beträgt 100 Megabit. Das muss man mit angeben. Und dann noch andere Optionen, die auch, wo ich jetzt aus der Kalten raus nicht so genau weiß, was das ist, aber was man auf jeden Fall nachlesen kann. So, im nächsten Schritt müssen die Klassen eingerichtet werden. Ich habe dann auch gleich noch ein Bild dazu, da wird es vielleicht ein bisschen verständlicher. Die Klassen werden, wie gesagt, im Baum angeordnet, und zwar ist das ein Vaterbaum. Das heißt, jeden Knoten, den man diesen Baum einordnet, gibt man als Parameter den Vaterknoten mit oder den Elternknoten. Die Kinder können den Eltern Bandbreite abgeben, wenn sie sie nicht benötigen. Und andere Kinder, die jetzt mal, sage ich mal, mehr Bandbreite kurze Zeit benötigen, können die von den Eltern borgen. An die Blätter dieses Baumes lassen sich wieder verschiedene Queuing-Disziplinen anfügen. Das heißt, die Blätter repräsentieren dann sozusagen verschiedene Arten von Services. Und diese Services lassen sich durch einen unterschiedlichen Algorithmus behandeln. Das heißt, ich kann einen Blattknoten für Videodatenströme haben, behandle die mit dem entsprechenden Algorithmus mit hoher Bandbreite oder je nachdem, welche Eigenschaften man da wünscht. Und für Managementdaten zum Beispiel reicht auch eine niedrigere Bandbreite, aber dafür eine höhere Priorität zum Beispiel. Die Zuordnung zu diesen Klassen geschieht über Filter. Da komme ich dann, wie gesagt, gleich noch dazu. Und hier ist mal so ein Beispiel aufgeführt. Ich zeige am besten doch mal das Bild vorher. Hier, wie gesagt, oben die Queuing-Disziplin CBQ an dieses Netzinterface gebunden. Darunter hängt eine Klasse, die jetzt nichts weiter macht, außer dass dort eben Bandbreiten zwischen den Kinderklassen hin und her geborgt werden kann. Und das ist jetzt so ein bisschen die Klassenhierarchie, die wir vor einer Weile in der Anfangszeit im CSN hatten. Und zwar gab es da eine gewisse Menge von Ausnahmeregelungen und eine Klasse für die Nutzergruppen. Und es ist vielleicht noch nicht ganz so wichtig, bloß dass man mal die Struktur sieht, wie sowas aussieht. Hier ist zum Beispiel so eine Blattklasse, wo dann der Traffic, der Datenverkehr über Filter zugeordnet wird. Und hier wird zum Beispiel dieser Datenverkehr über den Token Bucket Filter behandelt. Oder auch über einen anderen Algorithmus, was ich immer hingeschrieben habe. Und einrichten tut man das eben so, die Klasse 1.0, das ist die, die hier oben hängt. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Ja. Die wird hier eingerichtet mit einer ganzen Menge von Parametern. Man muss immer wieder das Interface angeben, auf dem das stattfindet, den Elternknoten, wie gesagt, die Bandbreite wieder, das ist die Bandbreite vom Netzinterface allerdings, und mit Rate gibt man an, welche Bandbreite dieser Klasse wirklich zugeordnet werden soll. Ja, eine Priorität kann man noch angeben und wie gesagt, noch einen Haufen anderer Parameter. Dann diese Klasse, die hier ist, das ist die Klasse für die Nutzergruppen. Prinzipiell genau der Aufruf wie weiter oben. Und dann noch eine Klasse für die Nutzergruppe 5. Die hat zum Beispiel nur die Bandbreite 100 Kilobit. Und das Bounded, mit diesem Bounded kann man dann angeben, dass diese Bandbreite wirklich hart auf diese 100 Kilobit beschränkt werden soll. Wenn man das nicht angibt, dann kann man da diese Bandbreite auch überschreiten. Praktisch kann dann Bandbreite von anderen geborgt werden. Und mit diesem Bounded gibt man eben an, dass das nicht mehr passiert. Ja. Das nächste, die Klassifizierung über diese Filter. Wie gesagt, geschieht da die Zuordnung von Paketen zu Klassen. Und diese Filterregeln, die man da angibt, die werden sequenziell durchlaufen. Das ist ein riesen Nachteil, wenn man sehr viele Filterregeln hat. Dann kann das unter Umständen schon mal eine ganze Weile dauern. Also im Studentennetz hatten wir dann doch an die 1000 Filterregeln und das war schon spürbar. Es gibt noch eine Variante, sogenannte Hashing-Filters, wo das Ganze in einer Art Hash-Table abgelegt wird. Das läuft dann unter Umständen, oder nicht unter Umständen, das läuft dann schneller. Ja, es gibt da verschiedene Filterarten. Die einen sind Routing-basiert. Das heißt, im Routing-Subsystem von Linux, im speziellen Fall jetzt, wird, in den Filtern wird angegeben, für welche Route oder der Traffic, welche Route zu welcher Klasse zugeordnet werden soll. Bei den Firewall-Marks markiert man halt mit Firewall-Regeln bestimmte Datenströme, gibt ihnen eine Nummer mit und diese Firewall-Marks, die kann diese Filterregel auswerten und dann entsprechend den Traffic einer Klasse zuordnen. Der leistungsfähige Filter ist dieser U32-Classifier, der wertet prinzipiell den gesamten IP-Paketkopf aus oder auch den TCP-Paketkopf noch und kann bestimmte Sachen wie Quelle, Zieladresse, Portnummer und so weiter und unter anderem auch den differenzierten Services Code Point, den ich vorhin schon angesprochen habe, auswerten und dann den Traffic anhand dessen einer bestimmten Klasse zuordnen. Ja, das sind erstmal die wichtigsten. Aussehen tut es dann so zum Beispiel, dass man den Traffic, der an die Zieladresse, also Destination 134.109.96.165 geht, der Klasse 1.35 zugeordnet wird. Das war im Bild diese Klasse hier unten. Und dieser Filter, der sitzt dann halt hier. Ja, wie gesagt, gibt da noch verschiedene andere, aber im speziellen Fall vom Studentennetz haben wir das eben auf die Art und Weise geregelt, dass wir über die IP-Adressen der Nutzer gegangen sind. So, jetzt werde ich noch ein bisschen was zu dem sagen, was dem, was der Martin Wolf gemacht hat, auch ein bisschen nahe kommt. Wir haben im Studentennetz die Nutzer nach je nach beanspruchter Datenmenge in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe, im konkreten Fall sind das jetzt 10 Gruppen, kann prinzipiell gleich viel Datenverkehr verursachen. Aber die Nutzer, die in einer höheren Gruppe sind, bekommen prinzipiell weniger Bandbreite zugeordnet. Das heißt, ein Nutzer kommt in eine höhere Gruppe, wenn er mehr Datenverkehr verursacht hat. Und je mehr er verursacht hat, desto höher steigt er in seiner Gruppe und desto weniger Bandbreite bekommt er dort. Es gibt da eine gleitende Zählung des Datenverkehrs, nämlich als Durchschnitt über die letzten 14 Tage. Das hat den Vorteil, dass wenn man einmalig eine größere Datenmenge zieht und ansonsten nicht so viel, nicht sofort hart bestraft wird dafür, sondern dass diese Spitzen eben geklettet werden. In der Anfangszeit hatten wir das nicht. Das heißt, ein Nutzer, der sich immer zurückgehalten hat und einmalig was gezogen hat, der ist sofort in der schlechtesten Gruppe gelandet, während andere, die immer so gerade an der Grenze geblieben sind, nicht so hart oder nicht so extrem behandelt wurden. Wir haben es mal grob durchgerechnet und es hat sich ergeben, wenn wir mit den Zahlen, die wir damals hatten, dass bei Volllast in Gruppe 10, also wenn wirklich jeder in dieser letzten Gruppe die ganze Zeit was zieht, trotzdem jeder noch 24 Kilobit pro Sekunde hat. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber er kann immerhin damit noch Mail lesen, News lesen. Gut, das sowieso, weil es uni-intern ist. Aber auch von außen zum Beispiel sein Gmx-Account abfragen oder so. Oder surfen geht zur Not auch noch. Der Vorteil an dem System ist ein geringer Verwaltungsaufwand für die Administratoren, also für die CSN-Verantwortlichen. Die machen das ja auch nur ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und es war doch immer aufwendig, diese Verwarnungen auszustellen, Sperrungen auszustellen, zu den Nutzern teilweise hinzugehen. Und das fällt ihm jetzt alles weg. Die Parameter der Gruppen, die sind auch über ein Webinterface einstellbar. Und also so, dass da auch kein großer Administrationsaufwand dahinter steht. Ausnahmeregelungen, wie man von uns vielleicht im Baum schon gesehen hat, gibt es auch. Und zwar zum Beispiel für die Uni-internen Sachen, zum Beispiel den FTP-Server. Da man somit auch Anreize schaffen kann, die internen Ressourcen besser zu nutzen und nicht irgendwas von außen zu ziehen, weil man die URL vielleicht schon kennt, sondern doch lieber den FTP-Server der Uni zu benutzen, weil dann doch einiges dort schon gemirrt ist. Für die Nutzer gibt es auch ein Webinterface, wo sie zum Beispiel schauen können, wie ihr Traffic begrenzt wird. In der Anfangszeit hat man auch noch eine E-Mail verschickt, wenn die Nutzer in eine andere Gruppe eingeordnet wurden. Wir haben das sehr schnell sein lassen, weil das doch, also gerade wenn es für jede Gruppe war, war das doch sehr viele E-Mails, die pro Tag geschickt wurden und dann selbst, als wir es nur noch für die schlechteste Gruppe hatten, ist das nicht allzu vorteilhaft rausgestellt, so dass man jetzt die Nutzer lieber aktiv auf dem Webinterface gucken lassen. Ja, ein bisschen was zur grundsätzlichen Struktur. Man hat das externe Netz und das interne Netz, was in unserem Fall das Studentennetz ist. Und dazwischen die Quality-of-Service-Einstellung im Kernel. Es gab im Studentennetz schon eine Verkehrsmessung, die über Firewall-Regeln den Datenverkehr jedes einzelnen Nutzers gemessen hat und in die Datenbank eingetragen hat. Was der Martin Wolf gemacht hatte, war, soweit ich weiß, das Ganze über einen Webproxy zu machen und dort zu zählen. Ja, dann gibt es diesen sogenannten Evaluator, der wird stündlich aufgerufen über den Cronjob und liest aus der Datenbank die aktuellen Werte, rechnet da ein bisschen rum, welcher Nutzer in welcher Gruppe jetzt einzuordnen ist, schreibt die Werte entsprechend wieder in die Datenbank und ruft dann mittels XML-RPC, also das ist ein Remote Procedure Call Protokoll auf XML-Basis, ruft er den sogenannten Konfigurator auf. Der generiert dann die ganzen Klassen- und Filterregeln und ruft ein Shell-Skript auf, nennt sich DynShaper, also für Dynamic Traffic Shaper, was seinerseits wieder das Kommandozeilentool TC benutzt, um die Quality-of-Service-Einstellung zu verwirklichen. Es gibt dann noch die Benutzerschnittstellen, die Webinterfaces für die Admins, der Manager und für die Nutzer, der Watcher, ist mir kein besserer Name eingefallen, alles auch über eine XML-RPC-Schnittstelle. Und wenn es klappt, könnte ich dieses Interface sogar mal zeigen. Ja, doch, schaut hin. Und zwar gibt es so die allgemeinen Einstellungen, die man machen kann. Die zwei Netzinterfaces auf dem Linux-Router, der das CSN mit dem externen Netz verbindet, mit den Bandbreiten, die Interfaces bieten. Dann eine Monatsobergrenze, wobei diese Zahl hier als fiktiv anzusehen ist. Das ist nicht die reale Zahl, sondern es ist halt einfach mal irgendein Wert, der eingetragen ist. Dann kann man auch angeben, ob die Bandbreiten automatisch geregelt werden sollen oder nicht. Im Normalfall natürlich, ja. Ja, noch gewisse andere Einstellungen kann man machen, zum Beispiel ab welcher Bandbreite kein Shaping mehr vorgenommen werden soll. Zum Beispiel, wenn die Bandbreite in einer Verkehrsklasse da 20 Megabit beträgt, ist so eine Begrenzung eigentlich nicht mehr sinnvoll, sondern behindert eigentlich nur, weil es Last auf dem Router verursacht. Ja, und noch gewisse Pfade zu Programmen oder Logfiles kann man auch noch angeben, was dann eher interessant ist. Sind die Definition der Gruppen. Und zwar hier im Beispiel nur 5 Gruppen, wie es am Anfang war, mit einer gewissen Bandbreite, oder also Initialbandbreite, die am Anfang eingestellt wird. Diese Bandbreite wird dann noch mit einem Faktor multipliziert, der in dem Fall jetzt am Anfang auf 1 ist. Dieser Faktor wird vom Evaluator dann jedes Mal neu berechnet, je nachdem, wie viel Ressourcen man bis Monatsende noch hat, wie viel man noch an Menge verbrauchen kann. Wird dieser Faktor angepasst, sodass eben die Bandbreite sich mit der Zeit ändert. Ja, dann kann man noch angeben, in welche Richtung begrenzt werden soll, also gar nicht rein oder raus oder in beide Richtungen. Können wir uns ja mal so eine Klasse angucken. Hier gibt man eben dann die Initialbandbreite an, welche Richtungen, und ich habe mal beispielhaft 2 Nutzer eingetragen, die in dieser Gruppe sind. Normalfall sind es natürlich wesentlich mehr. Ja, und dann kann man noch die Ausnahmeregelung festlegen. In dem Fall habe ich nur eine drin. Das müsste Begrenzung für ICMP-Traffic sein. Also es gab schon den Fall, dass ein Rechner im Studentennetz geflatpinkt wurde, der hat dann innerhalb kürzester Zeit, also eine Stunde, glaube ich, 7 GB Traffic gehabt und wurde durch das damalige System, was existiert hat, automatisch vom Netz genommen. Aber hier darüber kann man zum Beispiel jetzt auch insgesamt diesen ganzen ICMP-Traffic auf 80 Kilobit begrenzen, so dass so ein Fall eigentlich nicht mehr auftreten dürfte. Ja, das war dieses Webinterface. Wie das der Martin gemacht hat, weiß ich natürlich nicht, dass ich das auch noch nicht gesehen habe. Aber ich nehme mal an, er hat da schon ein ähnliches System. Ja, wir haben uns eine Weile überlegt, wie wir diese Regelung dieses Bandbreitenfaktors gestalten. Am Anfang, diese Regelung war nicht sehr glücklich, weil sie ein bisschen träge reagiert hat. Und als sie dann reagiert hat, hat sie überreagiert, weil in der Zeit, wo sie sich noch überlegt hat, wie sie reagiert, so viel noch an Datenverkehr verursacht wurde, dass es eigentlich schon zu spät war. Deswegen haben wir uns erstmal überlegt, was wir überhaupt wollen, nämlich eine schnelle Reaktionszeit, wenn der Datenverkehr ansteigt, zum Beispiel nach den Semesterferien, wenn die Nutzer alle wieder auf einen Schlag eintrudeln, dann ein möglichst geringes Überschwingen, das heißt nicht ganz weit nach unten regeln und später wieder hoch, sodass man so eine Art Sinuskurve hat, sondern eben möglichst schnell runter, aber dann auch konstant bleiben dort und eben auch nicht zu weit runter. Und was am Anfang auch noch nicht gab, wenn die Bandbreite hoch genug ist, was ich schon gesagt habe, dass dann diese Klasse vom Shaping ausgenommen wird. Hier wird ebenfalls ein gleitender Durchschnitt benutzt, um diese Werte auszuwerten und auch eben um kurzzeitige Einflüsse, wie zum Beispiel am Wochenende, wenn ein Teil der Nutzer nicht da ist, abzufangen und das Schwingen der Bandbreite zu verhindern. Und zwar haben wir hier ein Verhältnis aus 7 und 14 Tage Durchschnittstraffic des gesamten Studentennetzes, während das andere vorhin diese 14 Tage Traffic pro Nutzer war. Und dieses Verhältnis, ich nenne es mal X, wenn das größer als 1,1 ist, dann wird dieser Bandbreitenfaktor noch nach dieser Formel neu berechnet und die Bandbreiten werden anhand von den Initialbandbreiten multipliziert mit dem Faktor berechnet. Das Ganze haben wir ein bisschen simuliert, ehe wir das so eingesetzt haben, und es hat sich doch herausgestellt, dass das System innerhalb von 3-4 Tagen sehr schnell reagiert. Hier machen wir ein Beispiel, wo das sinnvoll ist, sowas zu machen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, nach den Weihnachtsferien vor einem Jahr, glaube ich. Also von einem reichlichen Jahr mittlerweile. Hier sind die Nutzer alle wiedergekommen. Das hier ist sehr stark. Der Traffic, der steigt sofort auf das Doppelte an. Und blau, das ist der 7-Tage-Durchschnittstraffic, grün der 14 Tage. Und das Verhältnis lässt sich vielleicht grafisch am besten darstellen durch den Abstand. Also es ist nicht ganz genau das Verhältnis, aber da kann man es schön erläutern daran, durch den Abstand zwischen den beiden Kurven. Und sobald dieser Abstand ansteigt, dann muss diese Regung einsetzen. Und man sieht, das passiert eigentlich relativ schnell. Also hier beginnt diese Spitze hier oben und ein paar Tage später, das sind ja ungefähr 3-4 Tage, hat man eigentlich schon ein Verhältnis erreicht, was so weit genug auseinander liegt. Während das hier bei diesen Wochenendeinflüssen doch immer relativ nah beieinander bleibt. Ja, noch ein bisschen was zu unseren Einsatzerfahrungen. Wir haben das seit August 2001 im Testbetrieb laufen lassen. Das war noch ein bisschen anders, die Regelungsstrategie war damals noch anders und auch eben weniger Gruppen, alles ein bisschen statisch und nicht ganz so dynamisch. Es lief trotzdem relativ zufriedenstellend. Als es dann ab Oktober in offiziellen Testbetrieb genommen haben, also dann auch richtig mit aktiven Begrenzungsregeln, war damit verbunden, dass erstmal die alten Limits, die es pro Tag gab, weggefallen sind. Und dann sind natürlich einige Bugs aufgetreten, die man bei dem ersten Test nicht feststellen konnte, weil das eben die Rückkopplung nicht da war, dass das veränderte Nutzverhalten hat ja damals keine Rolle gespielt, sondern wir haben ja einfach nur nebenbei mit versucht, das Ding laufen zu lassen. Und hier hatte ich eben rausgestellt, so 100%ig klappt das alles natürlich nicht. Das ist, denke ich, normal. Und das haben wir aber dann relativ schnell behoben. Es gab zum Beispiel, als die Mail noch geschickt wurde, gab es da einfach eine falsche Berechnung drin, sodass die Nutzer wegen Traffic angemahnt wurden, der irgendwo im Terabyte-Bereich lag. Das war eine simple Berechnungsfehler, der sich nur so schnell hat beheben lassen. Es gab andere Probleme, die nicht so einfach zu lösen waren, aber das haben wir dann doch irgendwie geschafft. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, der Datenverkehr zwischen Uni, also zwischen Rechenzentrum und Studentennetz, der ist ja eigentlich kein externer Datenverkehr. Das heißt, er müsste eigentlich nicht begrenzt werden, weil die Uni-Ressourcen ja für das deutsche Forschungsnetz, wenn man die nutzt, die Uni-Ressourcen, verursacht das keine Kosten. Und das Problem ist aber, man kann sich auf einem Universitätsrechner einloggen und von dort aus eben eine gewisse Datenmenge ziehen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, um das mal so auszudrücken, und von der Uni ins Studentennetz das Zeug weiter zu kopieren und hätte damit eigentlich die ganze Regelung umgangen. Zum Beispiel bei Tunneling geht das relativ einfach. Aber wir haben uns dann eben überlegt, diesen Traffic zwischen Uni und CSN zu 50% mit einzurechnen und auch mit zu begrenzen. Das hat aber dann doch ziemlich böse Reaktionen verursacht, was doch einige Nutzer gab, die diese Datenmenge für Forschung und Lehre auch wirklich brauchten. Und dass das mit eingerechnet wurde, war für diesen Nutzer natürlich sehr nachteilhaft. Deswegen haben wir das wieder aufgehoben, da die Behinderung eben dann doch zu groß war und haben uns da eher andere Maßnahmen überlegt, wie wir sowas verhindern können. Also eher dann administrative Maßnahmen, weniger technische Maßnahmen. Es gab am Anfang auch noch doch ein paar Akzeptanzprobleme. Zum Beispiel hieß damals so eine Nutzergruppe Klasse und diese Nähe zu einer Klassengesellschaft, sage ich mal, so war doch für einige zu nah scheinbar. Und letztendlich wurde dann diese Klasse in Gruppe umbenannt. Ist so ein kleines Detail, aber das schien doch ein bisschen was auszumachen. Dann ein weiteres Problem, was jetzt, weiß nicht, ob es auf der nächsten Seite noch kommt. Nee, steht es auch nicht mehr. Ein weiteres Problem war, wie gesagt, dass für einige einmalige Sachen die Nutzer zu hart bestraft wurden. Das war ein sehr nachteiliger Punkt an dem System, sodass wir das eben ändern mussten. Was sich noch herausgestellt hat dann im Laufe der Zeit, die geschäbte Bandbreite, die wird fair auf offene Verbindungen aufgeteilt. Das heißt nicht auf Nutzer oder IP-Adressen, sondern auf Verbindungen. Das heißt, ein Nutzer in der schlechtesten Gruppe, wo die Bandbreite sowieso schon sehr gering war, konnte, wenn er sehr viele Verbindungen aufgemacht hat, einen ungleich höheren Anteil an dieser Bandbreite für sich beanspruchen. Das heißt, wenn, sagen wir, 10 Nutzer drin sind, 9 von denen haben eine Verbindung auf und der 10. hat 100 Verbindungen auf, hat er praktisch fast alles für sich gehabt und die anderen eben zu stark behindert. Und verbunden mit dem anderen Problem, dass eben für einmalige Sachen so hart bestraft wurde, wurden diese Nutzer, die eben einmalig viel gezogen hatten, gleich doppelt bestraft. Der Ausweg hier erstmal ist, erstens mehr Gruppen einzurichten. Dadurch kriegt man eine feinere Aufteilung hin. sodass die Behinderung nicht ganz so groß ist. Das ist aber praktisch nur ja, ein sehr einfacher Ausweg, aber nicht sehr effektiver. Dann die richtige Lösung, die wir dann gefunden haben, war diesen Hierarchical Token Bucket statt dem Class-Based Queuing einzusetzen. Der ist ein bisschen performanter, ein bisschen genauer, sodass es uns hier möglich war, in den Nutzergruppen für jeden Nutzer nochmal eine eigene Verkehrsklasse einzurichten, sodass es die Verteilung pro Nutzer erfolgt und nicht mehr verbindungsbasiert. Ja, was sich noch rausgestellt hat, was aber nicht so relevant war, das ist, dass die getroppten TCP-Pakete, das heißt, wenn die Pakete, die von außen eben kommen, diese Schwelle, die in dem Token-Bucket eingestellt ist, wenn die überschritten wird, dass diese Pakete ja weggeschmissen werden und dann nochmal gesendet werden. Sodass erstens mehrfach gezählt wird und zweitens auch eine erhöhte Netzlast eigentlich stattfindet, weil die Pakete ja nochmal geschickt werden müssen. Allerdings greift hier auch die TCP-Flusskontrolle, sodass die Rate eigentlich sehr schnell gedrosselt wird und dieser Effekt nicht so stark ins Gewicht fällt. Und bei UDP ist das Problem ja sowieso nicht vorhanden. Erstens, weil es da so per se keine Flusskontrolle gibt und zweitens auch, weil UDP ins Studentennetz und nach außen sowieso gesperrt ist. Ja. Zu den Initialbandbreiten werde ich nicht so viel sagen. Vielleicht nochmal die Gruppenaufteilung alt, neu als Vergleich. Das waren die vorherigen Klassen. Die hatten also die fünf Klassen, die damals waren, und die Klasse 0, die gab es nicht wirklich. Das waren praktisch die Nutzer, die in keiner Klasse drin waren. Und vorne in der Zeile angeordnet die jetzigen Gruppen mit ihrer Bandbreite, ihrer Nutzeranzahl und ab welcher Menge man in diese Gruppe kommen würde. Bei den alten Klassensystemen war diese Menge fest eingetragen, wann man in diese Gruppe kommt und wie lange man dort bleibt, während das jetzt hier eben dynamisch mit berechnet wird, diese Grenzen und auch die Verweildauer. Die geschieht halt anhand des 14 Tage Durchschnittstraffics. So, und wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, erstmal ein bisschen erklären, zum Beispiel dieser Nutzer hier drüben, dieser eine, der war damals nach dem alten System in Klasse 5, also mit sehr wenig Bandbreite, und nach dem neuen System in Gruppe 2, also mit sehr viel Bandbreite. Das heißt, dieser Nutzer hat einmalig wahrscheinlich sehr viel gezogen, sodass er sofort in Klasse 5 gekommen ist, während eben sein Durchschnittstraffic eigentlich viel geringer lag, nämlich zwischen 17 und 29 Megabyte pro Tag. Und nach dem neuen System wird er eben wesentlich fairer behandelt, weil er eigentlich in die angemessenere Gruppe gesteckt wird, anstatt in die schlechteste Klasse. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, den hier unten. Nach dem alten System ist er in überhaupt keine Klasse gekommen. Nach dem neuen System in Gruppe 9. Also dieser Nutzer hat sich wahrscheinlich immer sehr weit an die Grenzen rangetastet, ohne sie aber zu überschreiten, also ohne jemals in Klasse 1 zu kommen, während er eben nach dem neuen System über den Durchschnittstraffic doch wesentlich mehr verursacht hat, oder nicht wesentlich mehr verursacht hat, aber das besser festgestellt werden konnte. Die Leute, die so ungefähr auf der Hauptdiagonale liegen, das ist eigentlich der Großteil, die merken von der Änderung an dem System eigentlich nichts. So, bei vielen Klassen ist eigentlich, also wenn man sehr viele solche Verkehrsklassen hat, ist eigentlich kein großer Effekt zu bemerken. Anders ist das allerdings, ich werde das mal ein bisschen kurz fassen, bei vielen Filterregeln. Bis 1000 Filter ungefähr geht das alles mal noch. Man erreicht trotzdem noch einen Durchsatz von über 80 Megabit pro Sekunde. Danach nimmt es aber rapide ab, also bei 3000 oder 3500 dann liegt es ungefähr bei der Hälfte und weiter hinter immer mehr. Und was wir im CSN jetzt haben, sind ungefähr die 1000. Nach dem alten System, nach dem neuen System haben wir ungefähr die, ja doch schon an die 2000 Filter Regeln, weil wirklich jeder Nutzer behandelt wird. Es sei denn natürlich, die entsprechende Gruppe, in die dieser Nutzer gesteckt wurde, hat so eine hohe Bandbreite, dass nicht begrenzt werden muss, dann gibt es natürlich auch keine Filterregeln. Aber im schlimmsten Fall hätte man so an die 2000 Filterregeln, halt so viel wie Nutzer da sind. Allerdings ist diese Messung, wenn ich mich das richtig erinnere, auf einem P3 450 gelaufen und mit einer entsprechend besseren Rechentechnik, was jetzt den Studenten jetzt auch angeschafft wurde, noch nicht im Einsatz ist, glaube ich, womit man das auch umgehen kann. Ja, als Ausblick, das war jetzt eher für das Forschungsnetz, für die Tagung interessant, ist eben das ganze System an mehreren Hochschulen einzusetzen, flexibler zu machen, sodass man zum Beispiel, nicht wie es bei uns ist, eine 1-zu-1-Ordnung, Zuordnung zwischen Nutzer und IP-Adresse hat, sondern das eben ein bisschen offener gestalten kann, dass eine ordentliche Installationsanleitung und Unterstützung dabei ist und so weiter. Da lief auch ein Projektantrag beim Deutschen Forschungsnetz, der ist leider immer noch nicht durch, der wird wahrscheinlich auch nicht durchgehen, weil da im Moment alles auf Eis liegt, aber es gab zumindest schon einige andere Universitäten oder Studentennetze, die da an mich herangetreten sind, weil sie da doch Interesse hatten, sowas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Und was der Martin eben gemacht hat, das an der Schule einzusetzen, das zeigt vielleicht auch, dass das doch ein recht sinnvolles System ist, denke ich mal. Okay, damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, was jetzt dort unten steht, das gilt so nicht mehr, ich bin nicht mehr an der TU, aber die E-Mail-Adresse, die gilt natürlich weiterhin, also wenn es irgendwelche Fragen gibt, stehe ich natürlich da auch gern zur Verfügung. Danke.
Vielleicht sollte man noch sagen, dass es dazu auch was zum Nachlesen gibt in der Uni-Bibliothek.
Gibt es eine Diplomarbeit zu dem Thema, also das ganze System ist halt als Diplomarbeit entstanden. Die kann man in der Uni-Bibliothek ausleihen, die kann man auch online nachlesen. Die Adresse,
ich möchte vielleicht erwähnen, die Diplomarbeit stammt von Jan Horbach und was er hier vorgestellt hat, ist nicht nur aus der Literatur, sondern das ist zum großen Teil eigene Entwicklung. Das war also jetzt ein Blick in die Forschung, wie sie bei uns passiert und wie sie auf der DFN-Fachtagung vorgestellt wurde. Dann gleich zu einigen Fragen.
Kann man das halbwegs lesen?
Wir haben also eine URL, die heißt http://
Moment, ich weiß nicht, wie ich das größer kriege. Kann man das jetzt ein bisschen lesen vielleicht? Ich denke, es geht schon ein bisschen besser.
So, wir haben noch Zeit für einige Fragen. Da hinten hat sich schon jemand gemeldet. Bitte schön.
Bitte, kannst du noch ein bisschen
es geht um die Identifikation von Nutzern auf andere Möglichkeit, also ob nur die IP-Adresse als Nutzeridentifikation gewählt wurde oder ob es auch andere Untersuchungen gibt.
Also wir haben eben die IP-Adresse genommen, weil es erstmal das Einfachste war, weil es bei uns wirklich eine 1-zu-1-Zuordnung zwischen Nutzer und IP-Adresse gab und auch relativ gut sichergestellt war, dass IP-Spoofing oder so nicht ohne weiteres möglich ist. Das kann da wir noch mit auf dem Router mit statischen MAC-Adressen arbeiten. Das heißt, sobald jemand mit einer anderen IP-Adresse, die als die seiner MAC-Adresse dort zugeordnet ist, ans Netz kommt, wird er sofort vom Netz genommen. Das heißt, IP-Spoofing wäre erstmal nicht ohne weiteres möglich. Und dadurch, dass wir eben so eine eindeutige Zuordnung hatten, haben wir die genommen. Es wäre prinzipiell auch was anderes möglich, aber wir haben einfach die Untersuchung noch nicht gemacht, weil den Aufwand, den wollten wir dann doch lieber erstmal da reinstecken, das System an sich funktionierend zu machen. Aber wie gesagt, sobald das woanders noch eingesetzt werden sollte, wo es eben die Zuordnung nicht gibt, müsste über sowas auf jeden Fall nachgedacht werden.
Weitere Fragen?
Satellite machen, wir müssen bei uns vermarkten.
Die Frage geht um Vermarktung des Systems.
Überlegt schon. Momentan steht das Ganze unter der GBL, das heißt, es ist frei verfügbar. Wenn man das natürlich ein bisschen ausbaut und so macht, dass man das an anderen Systemen ohne große Änderungen am Quelltext oder so einsetzen kann, das wäre eine Variante auf jeden Fall. Ne, die wäre es auf jeden Fall.
Für eine Frage ist noch Zeit. Ja, bitte.
Mit dem Proxy-Server, das habe ich nicht ganz verstanden, wird abhängig zusammengeschaltet, sodass dann wieder intern Traffic
Ja, nee, das Problem ist, wenn man, also der Router, wo die QoS-Maßnahmen laufen, der steht zwischen Uni und Studentennetz. Und dort wird nur gezählt. Und man müsste die Maßnahmen dann globaler machen, also müsste praktisch den zentralen Zugangsrouter zur Universität oder so, dort müsste man diese Maßnahmen eigentlich einsetzen, zumindest die Zählung. Aber dann hat man wieder das Problem, am Rechenzentrum selber gibt es natürlich keine Zuordnung nur zur IP-Adresse.
Das hat ja eine Schaltbeziehung zwischen den Boxenservern eingebaut, dass die sich miteinander ablaufen und wenn das dann der Abwehr dieser Port, dass es dann trafficiert wird aus dem CSM raus?
Nee, sowas haben wir uns dann noch gar keine Gedanken gemacht, weil die Technik dann auch zu heterogen ist, sage ich mal, weil auf den sind, glaube ich, Ciscos Router im Einsatz und dort das zu zählen und Begrenzungen zu machen, ist dann doch ein bisschen komplizierter, sage ich mal.
Also wir verstehen jetzt allmählich, warum unser Campusnetz auch von Routerherstellern als Testfeld betrachtet wird und nahezu regelmäßig Cisco vor Ort sein möchte. Wir danken nochmal dem Jan Horber, wir haben noch 5 Minuten Zeit, Umbaupause jetzt. Er hat sich 5 Minuten lang für diesen Vortrag vorbereiten können als Ersatz für Martin Wolf, dafür ist das doch nochmal einen Dank wert. Vielen Dank und er ist ja noch heute hier für weitere Fragen, wenn was ist, müssen wir ansprechen. Wir machen dann in 5 Minuten weiter mit dem nächsten Beitrag.